Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Und wenn es jetzt zu Ende wäre mit dem Gottesdienst, dann wäre er ja schon gesegnet, oder? Also ich hoffe doch, dass ihr mit diesem Bewusstsein dann jetzt gehen könntet. Und ich habe euch einen, ich muss nach vorne, nach hinten funken, nach oben, anderer Pfeil. Nicht der Pfeil nach innen, sondern der Pfeil nach außen. Jawohl, wunderbar. Gut. Vier Weihnachtsfrauen. Ja, sollte das nicht eigentlich Weihnachtsmänner heißen? Also die Weihnachtsmänner aus der Weihnachtsgeschichte, die kennen wir ja schon ein bisschen besser. Aber tatsächlich vier Weihnachtsfrauen. Wir haben von der Evangelischen Allianz in Friedberg und Bad Nauheim, haben wir am 7. Dezember, am Samstag, sind wir mit 12 verkleideten Weihnachtsmännern in die Stadt gegangen und haben eben dieses Heftchen verteilt, das größte Geschenk zu Weihnachten. Wirklich zu empfehlen, ein Heft, das man sehr gut Leuten weitergeben kann. Wir haben dort Mandarinen und Schokoladen verteilt, aber eben auch dieses Heft. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute von einem Pulk von Weihnachtsmännern eben gerne so etwas annehmen. Es gab fast keinen, der gesagt hat, nein, danke. Bei diesen 12 waren auch 4 Weihnachtsfrauen dabei. Aber ihr hättet sie wahrscheinlich auf dem ersten Blick nicht erkannt, denn die waren genauso verkleidet mit Bart wie eben die Männer auch. Heute möchte ich euch 4 Frauen vorstellen, die eine Rolle spielten bei der ersten Weihnachtsgeschichte. Und die erste, die wurde eben auch schon mal genannt, die Elisabeth. Die Tante von der Maria. Ich weiß gar nicht, ob sie so wirklich glücklich war in ihrem Leben. Lange Zeit. Sie war verheiratet mit einem Priester, der war dann ab und zu wochenlang weg. Also nichts Neues von der Arbeit, wie man heute arbeitet. Schon damals gab es das. Sie hatte sich so, ja, wohl gesehnt, auch danach ein Kind zu haben. Und das ist ihr nicht vergönnt gewesen, viele Jahre hinweg. Aber als sie dann schwanger wurde, dann war das schon ein Glück für sie. Wobei sie sich auch die erste Zeit ferngehalten hat von Leuten, weil sie ja ein bisschen sich schämte, in ihrem Alter noch schwanger zu werden. Das ist ja dann auch so eine Sache. Man muss damit fertig werden, mit diesen Gefühlen, die dann aufkommen, ne? Vielleicht auch deshalb, weil man dann zu sehr denkt, ach, was denken denn die anderen? Was nicht unbedingt ein guter Gedanke ist im Leben. Man kann eigentlich viel besser leben, wenn man gar nicht so von außen gesteuert ist, sondern mehr von, ja, ich bin doch ich und deshalb lebe ich doch. Und ich lebe so, wie Gott es für mich bestimmt hat und nicht, wie der andere es eben sagt. Aber das war für sie also ein großes Glück, dass sie schwanger wurde und dass sie eben diesen Johannes zur Welt gebracht hat, einen Sohn. Und das war für sie etwas Besonderes. Eines Tages, sie war noch in der Schwangerschaft, es klopfte gar nicht. Sondern die Tür ging auf an ihrem Haus und die Maria kam herein. Und die Elisabeth hat ihr sofort gesagt, hey, du kannst gerade hier bleiben. 3 Monate. Ich weiß ja nicht, ob ihr so bereit wärt, so gastfreundlich zu sein. Wenn jemand kommt und euch besuchen will und ihr sagt, ja, kannst du 3 Monate bleiben. Ja, vielleicht haben sie es am Anfang nicht so abgemacht. Vielleicht ist das im Lauf der Zeit einfach so geworden, dass sie dann abgeschworen haben. Vielleicht hat Elisabeth plötzlich gedacht, jetzt bin ich im 6. Monat schwanger, wer weiß, was die nächsten 3 Monate bringen. Eben Mann sagt, nein, Frau sagt, es ist manchmal nicht so leicht die letzten 3 Monate. Da ist gut, wenn ich jemand habe, der da eben sich bücken kann und mir helfen kann. Also vielleicht hat sie so gedacht. Vielleicht hat sie aber auch gedacht, das ist aber jetzt gut, dass die Maria kommt. Dann kann ich meiner jungen Nichte, die ist nicht so sehr alt gewesen, man geht davon aus, dass sie noch keine 20 war, vielleicht noch jünger, vielleicht kann ich ihr einfach was erzählen, was so Schwangerschaft beinhaltet und was das so bedeutet und kann ihr helfen, dass sie sich hineinfühlt in diese Situation. Und so war es eine Hilfe, wahrscheinlich für Maria und für sie, dass sie so gastfreundlich war. Sie spürte das Besondere. In dem Moment, als Maria in das Haus reinkam, erlebte sie etwas Besonderes in ihrem Leben. Dass sich ein Kind im Bauch der Mutter bewegt im 6. Monat, das ist ja eigentlich ganz normal. Aber der Zusammenhang, das war das Besondere. Und wir lesen, dass eben der Heilige Geist dieses, ja, im Besonderen die Elisabeth erfasst hat, begegnet ist. Und sie das dann auch formulieren konnte und der Heilige Geist durch sie gesprochen hat. Ich lese uns Lukas 1, 41b bis 45. Da heißt es, da wurde Elisabeth mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, du, Maria, bist die gesegneteste aller Frauen. Und gesegnet ist das Kind in deinem Leib. Ich unterbreche, das konnte sie gar nicht sehen. Ne? Das hätte sie nicht gewusst, wenn der Heilige Geist ihr das nicht offenbart hätte. Denn Maria war noch ganz am Anfang. Lese weiter. Doch wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? In dem Augenblick, als ich deinen Gruß hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Glücklich bist du zu preisen, weil du geglaubt hast, denn was der Herr dir sagen ließ, wird sich erfüllen. Sie erzählt von sich selber und sie sagt etwas aus über Maria. Sie bestätigt den Weg von Maria. Wir können davon ausgehen, dass Maria bis zu dem Zeitpunkt mit kaum jemand geredet hat über ihre Schwangerschaft. Die wusste das selber noch lange nicht. Gab es noch keine Apothekentests damals. Aber sie ging zu ihrer Tante und kriegte eben eine persönliche Bestätigung. Das ist alles in Ordnung, Maria. Die Mutter meines Herrn, so formuliert sie, schon sagenhaft, weil der Heilige Geist ihr das offenbart hat. Der Heilige Geist spricht ins Leben hinein, Gesundheit, von ganz normalen Menschen. In ihren Alltag, damals zur Elisabeth. Eine zweite Weihnachtsfrau habe ich euch mitgebracht, die Anna. Ich weiß nicht, wer von euch gerne Kreuzworträtsel macht. Da wird immer mal wieder gefragt, die Mutter von Maria. Und da muss man dann Anna einschreiben und dann stimmt's. Es ist mehr so die katholische Tradition, die uns diese Namen übertragen hat. Denn es ist tatsächlich so, die Anna findet keine biblische Erwähnung in der Bibel. Aber sie war da, die Anna. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal hineinversetzt habt in ihre Situation, als sie hörte, dass ihre Tochter Maria zu ihr kam und sagte, ey Mama, ich kriege ein Kind. Manche von euch können sich vielleicht an die Situation erinnern, wo das eigene Kind gekommen ist und gesagt hat, ich bin schwanger. Das sind Gefühle. Habe ich sogar als Vater eben Gefühle gekriegt, als meine Tochter kam. Oder eben mein Sohn kam und sagte, Natascha ist schwanger. Ja, da kommen Gefühle auf. Ich weiß nicht, wie die Anna ihrer Tochter, die Beziehung zu ihrer Tochter war, ob sie ihr geglaubt hat. Wir kennen natürlich die Geschichte von Maria und von daher wissen wir, dass so etwas einmalig passiert ist. Aber die Anna wusste das ja nicht. Ihrer Tochter dann zu glauben, ich weiß von keinem Mann. Wir wissen auch nicht genau, ob der Vorschlag von der Anna kam. Maria, geh doch mal zu deiner Tante. Mal gucken, erstmal. Also erstmal muss ich damit fertig werden. Wir leben in einer Zeit heute, wo solche, ich sage jetzt mal, äußerliche Gegebenheiten nicht mehr so eine große Rolle spielen. Aber das war damals gesellschaftlich noch eine ganz andere Geschichte, als sie heute ist. Dass so ein junges Mädchen schwanger wurde mit dieser Behauptung. Wir wissen auch nicht, welche Gedanken die Anna hatte in den 3 Monaten. Gedanken über Maria, Gedanken über sich selber, Gedanken über das Gerede der Leute, Gedanken darüber, oh, meine Tochter ist so jung, jetzt habe ich das Kind, das da kommen wird. Wir wissen nicht, was Anna sich für Gedanken gemacht hat und welche Gefühle sie hatte. Aber auf jeden Fall musste sie üben, loszulassen von ihren Vorstellungen. Das ist so eine Sache mit dem Umgang von Unvorhergesehenem. Das in unser Leben hineinbricht. Und vielleicht ist es auch in unserem Leben, in eurem Leben eine Schwangerschaft gewesen. Oder dem Unvorhergesehenen einer Krankheit. Oder eines Wohnortwechsels, weil es nicht mehr geht. Man hat sich gar nicht lange vorher Gedanken gemacht. Aber dann helfen einem anderen zum Umzug. Und es ist eine neue Situation. Oder mit der Arbeit. Plötzlich ein neuer Chef. Und der verschiebt einen in eine andere Abteilung. Oder man muss gehen. Oder mit der Wohnung. Ich habe vor, ich glaube, 14 Tagen einen Anruf gekriegt von jemandem, der mir sagte, ich habe heute Nacht am Bahnhof geschlafen. Ich musste gestern sehr überraschend aus meiner Wohnung raus. Oh. Mitten im kalten Winter. Wie geht man mit Unvorhergesehenen um? Mit Neuem, was ins Leben hineinkommt. Und als Maria und Josef dann sich auf die Reise begaben nach Bethlehem, was hat die Anna gedacht? Wahrscheinlich waren da viele Fragen. schafft das, meine Tochter? Die Reise. Hey Maria, könnt ihr nicht noch ein paar Tage warten? Es hat doch Zeit hier mit der Eintragung in die Steuerlisten. Ob das jetzt diese Woche ist oder in 3 Wochen, das ist doch egal. Ja, damals lief die Zeit grundsätzlich viel langsamer. Ne? Es lief nicht alles so bis in einer Woche. Da kriegt man Bußgeldbescheid und man muss innerhalb von einer Woche antworten. Ne? Viele Fragen, die die Anna hatte. Gibt es da überhaupt in Bethlehem ein Krankenhaus? Nein, die Frage hatte sie nicht. Das wusste, gab nicht kein Krankenhaus. Aber wer wird ihr beistehen? Ich bin die Mutter. Ich könnte ihr doch helfen. Und jetzt ist sie weg. Wie kommt denn das Kind dann zur Welt? Und wo? Eine Frau mit mancherlei Fragen. Eine dritte Weihnachtsfrau. Ich habe sie jetzt einfach mal Kämpferin genannt. Um es klar und deutlich zu machen, es gibt keine biblische Erwähnung dieser Frau. Die Frau von dem Wirt dort in der Herberge, in der Weihnachtsgeschichte. Naja, wenn man es genau nimmt, dann wissen wir, dass ja nicht mal ein Wirt in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Der wird gar nicht erwähnt. Und es wird in der Bibel, steht auch nur, es war kein Platz in der Herberge. Also es gab gar nicht so 112 Möglichkeiten, die man in Bethlehem hatte, auszuwählen. Es ist im Lauf der Tradition, der Geschichte, ist die Tradition so dazugekommen, gerade bei Weihnachtsspielen, dass man eben da einen Wirt hat oder mehrere Wirte. Das gibt sich schöner eben bei Weihnachtsspielen. Aber im Originaltext steht da nur, es war kein Platz in der Herberge. Überhaupt war der Tourismus damals eben nicht in der Weise aktuell, wie wir das eben heute kennen. Ja, sicherlich, zur Volkszählung sind Leute nach Bethlehem gekommen, ja. Und deshalb war die Herberge auch überfüllt, ja. Die anderen Leute waren nicht auf Tourismus eingestellt. Man hat vielleicht eben hier und da einen Schlafplatz noch gekriegt. Aber die hatten ja nicht solche Häuser und Wohnmöglichkeiten wie wir. Nicht mal ein City-Hotel dort am Eingang von Bethlehem. Aber ich stelle mir vor, dass diese Frau, die Kämpferin, diese Frau vom Wirt, noch gar nicht so lange her selber schwanger war und ein Kind zur Welt gebracht hat und ein kleines Kind hatte. Und als der Josef mit der Maria dort an der Tür klopfte und sagte, habt ihr einen Platz für uns, wir brauchen einen Platz, hat der Wirt gesagt, um Gottes Willen, nein, hat er gedacht. Nicht nochmal. Das war schon schlimm genug bei der eigenen Geburt, bei der Geburt des eigenen Kindes. Aber jetzt noch so etwas hier? Und all die anderen Gäste kriegen das mit? Und eben die Umstände, die es mit sich bringt und so mancher ganz normale Schmutz und Dreck, der da ist und Aufregung? Nein, 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 bloß nicht. Es ist kein Platz für euch hier. Aber die Kämpferin, die hat mit ihm gekämpft und er hat gesagt, nein. Und als Maria und Josef dann weg sind, dann ist sie hinterher. Und dann hat sie gesorgt, dass sie da eben noch einen Platz eben dort am Futtertrog bekamen. Dass sie da ihr Kind zur Welt bringen konnte. Sie brachte einen Einsatz trotz Widerstand. Sie kam zwar nicht gegen den Mann an, aber Sie setzte sich ein. Sie lief hinterher. Aus ihrer eigenen Betroffenheit setzte sie sich für das Gute ein. Und das beeindruckt mich bei dieser Weihnachtsfrau. Und dann gibt es noch die vierte. Ich nenne sie Skepti. Die Frau des Hirten, des einen Hirten. Also, um es klarzustellen. Ne? Auch sie findet keine biblische Erwähnung. Nicht, dass ihr sie sucht hinterher. Aber sie war wahrscheinlich traditionsmäßig verheiratet worden. Und in ihrer Situation vielleicht nicht sonderlich glücklich. Sie beobachtete ihren Mann, ja. Und sie war vielleicht ganz froh, dass der alle 14 Tage Nachtschicht hatte. Dann war er weg und hat eben den Tag über dann zu Hause geschlafen. Sie beobachtete ihn und stellte fest, diese eine Nacht hat sein Leben verändert. Er, der sonst so schweigsam war, wurde plötzlich zu einem, der redete. Es veränderte sich etwas in seinem Leben. Er, der vorher so schüchtern und vielleicht sogar ein bisschen verklemmt war, hatte irgendwie durch diese eine Nacht ein verändertes Rückgrat. Die Begegnung mit dem Engel, der zu ihm gekommen war, der ihn beauftragt hatte, irgendwo hinzugehen. Das hatte er aufgefasst und aufgenommen. Ich bin wichtig. Gott schickte mir eine Botschaft. Das hatte der Hirte eben verstanden. Und daraus hat sich was in seinem Leben geändert. Und dann die Begegnung mit dem Kind. Dass in ihm plötzlich ein Wunsch aufkam. Ja, vielleicht sollte ich doch. Auf den Wunsch meiner Frau mich einlassen und wir das Kind haben. Sie beobachtete und sie merkte in seinem Leben die Lebensveränderung. Und seine Veränderung im Leben brachte Skepti dazu, sich für diese Geschichte zu interessieren. Leider hatte sie nicht die Chance, die Mutter von Jesus kennenzulernen. Denn die waren kurze Zeit nach der Geburt, 14 Tage, 3 Wochen später, waren die wieder abgereist. Und sie konnte mit ihr nicht reden. Aber ihr Mann redete dauernd davon. Und sein Leben hat sich verändert. Und das hat ihr Interesse geweckt. Und das hat sie neugierig gemacht. Oh, jetzt kommt alles gleich auf einmal. Okay. Jetzt geht's um dich und mich. 4 Weihnachtsfrauen und ihr Alltagsleben. Was hat das mit dir zu tun? Was hat das 2019 mit uns zu tun? Ich denke, wir können von ihnen lernen. Wir haben das Lied gesungen, die Kanon gesungen, mache dich auf und werde Licht. Man könnte es anders ausdrücken. Die Weihnachtszeit hat mit dir zu tun. Du machst den Unterschied. So wie die vier Weihnachtsfrauen damals den Unterschied gemacht haben. Und diese Geschichte lehrt uns, mache dich auf und werde Licht, das heißt, setze deine Begabung ein. Jetzt hast du vielleicht gedacht, ja, jetzt kommt die Weihnachtswoche, jetzt kann ich mich zurücklehnen und jetzt können die anderen mal. Ja, die anderen können auch mal. Aber für Weihnachten 2019 gilt, setz deine Begabung ein. In dieser Zeit, in dieser Woche. Lass Gottes Geist durch dich reden. Lass es zu. Das bedeutet natürlich auch, dass du zuhörst auf ihn, dass du ihm zuhörst. Dass du bereit bist, seiner Eingebung zu folgen. Da geht es nicht um einen Kampf, oh, ich muss unbedingt. Nein, Elisabeth hat sich nicht darauf vorbereitet, dass der Heilige Geist zu ihr kommt und wirkt. Aber sie war bereit, als er geredet hat. Und sie war bereit, das weiterzusagen. Sie war bereit, jemand anders, die Maria, zu ermutigen. Lass Gottes Geist dich gebrauchen, um andere zu ermutigen. Es fällt manchmal viel leichter, den anderen niederzumachen, den anderen abzuschreiben, den anderen auszugrenzen, dem anderen zu sagen, wie doof er ist. Aber du kannst, und es geht jetzt um dich und um mich, auch in dieser Woche andere ermutigen. Auf ihrem Weg. Du und ich, es geht darum, zu lernen, von der Anna loszulassen, es zu üben. Gerade auch zum Thema Weihnachten. Zum Thema Weihnachten, loslassen von Gewohnheiten. Nein, es gibt sehr gute Gewohnheiten und ich will nichts dagegen sagen, dass man gute Gewohnheiten einübt. Und es ist schön, wenn man das Weihnachten so feiert, wie es eben vor 25 Jahren auch schon war. Da ist nichts dagegen zu sagen, wenn man es eben für sich alleine macht. Aber wenn andere Leute dabei sind und wenn es die Kinder sind oder die Enkel sind oder wenn es eben der Opa ist, dann ist es eben gut, wenn man darüber redet und man es nicht einfach nur macht, wie man es immer gemacht hat. Und die Freude ist nicht da. Und deshalb ermutige ich heute dazu, dass wir gerade in dieser kommenden Woche uns einüben, loszulassen von unseren eigenen Vorstellungen. Es muss aber so sein, wie ich es. Nein, nein, muss es nicht. Ich bin aufgewachsen in einer Tradition, da war der Heiligabend etwas ganz Privates, Familiäres. Also eigentlich nur Papa, Mama und wir fünf Kinder. Und ich kann mich erinnern, dass einmal irgendjemand anders kam und hat mir den Heiligabend versaut. Also so habe ich es empfunden, gefühlt als Kind. Ne? Was wollte der da? Wir hatten es immer so schön. Ne? Am Nachmittag waren wir im Schwimmbad und haben geschwommen. Und am Abend haben wir dann zusammengesetzt und alle Gardinen zugemacht, damit es auch ein bisschen dunkel wird und eben die Hitze draußen ist. Ich bin in Südafrika aufgewachsen. Und dass wir eben für uns als Familie waren. Wir waren auch, ich muss es so sagen, von meinen Eltern her, wir sind jeden Sonntag in Gottesdienst gegangen. Manchmal auch zweimal. Aber Heiligabend, no chance. Damals war das so. Für uns. Aber man muss loslassen. Ich musste loslassen. Von solchen Vorstellungen, die so schön waren. Ich weiß nicht, welche Gewohnheiten ihr habt. Ich lade euch ein, offen zu sein. Wir probieren es jetzt. Meine Frau und ich haben tatsächlich jetzt für den Heiligabend jemand anders eingeladen. Das sage ich jetzt, das macht ihr jede Woche, das macht ihr jedes Jahr. Das ist wunderbar, ja. Aber ich merke, was das an manchen Stellen bedeutet, loszulassen, so wie es immer war. Wenn die Kinder eben nicht kommen können, die Enkel nicht kommen können, man es eben anders macht. Aber es kommt ja nicht auf die Gewohnheit drauf an, sondern es kommt auf die Situation drauf an. Deshalb lasst euch überraschen. Übt es einfach ein. Es muss nicht anders sein als sonst, nein. Aber seid bereit. Von der Kämpferin können wir lernen, vielleicht an einem speziellen Punkt uns einzusetzen, trotz Widerstand, und zu sagen, ich sehe das aber als etwas Gutes und deshalb tue ich's und handle ich, auch wenn nicht jeder damit einverstanden ist. Vielleicht auch an der Stelle, dass ich aktiv Versöhnung angehe. Ich treffe immer mal wieder Leute, die sagen, nein, mit meiner Tochter habe ich die letzten 10 Jahre nicht mehr geredet. Und das ist so ein Stich für mich ins Herz. Vielleicht ist es trotz Widerstand des anderen nötig, mal zu sagen, ich rufe an, die alte Tante. Und sag ihr einfach, ich wünsche dir, trotz allem, was steht, zwischen uns steht, ich wünsche dir gesegnete Weihnachten. Und du sollst wissen, ich will. Was auch immer. Vielleicht ist es dran, den ersten Schritt der Versöhnung zu machen. Trotz Widerstand, den man erwartet. Der andere wird mich ja nur wieder abblitzen lassen. Vielleicht. Ist es dran, aktiv den Kontakt zu suchen. Und vielleicht können wir lernen von Skepti, dass wir unser Leben reflektieren in dem Bewusstsein, mein Leben spricht. So wie Skepti durch ihren Mann, durch das veränderte Leben ihres Mannes sich interessierte, für diesen Jesus, für dieses Kind, dass wir realisieren, mein Leben, unser Leben spricht lauter, manchmal viel, viel lauter als meine Worte. Und andere Leute schauen sich mein Leben ab. Es ist wichtig, dass auch in der Weihnachtswoche und vielleicht gerade in der Weihnachtswoche, da ein Einklang ist zwischen meinem Wort und meiner Tat. Meiner Tat, ja. Du und ich, wir können lernen von diesen Weihnachtsfrauen, die es vielleicht ein bisschen anders gegeben hat, als ich sie euch vorgestellt habe. Aber es geht ja auch um Weihnachten 2019. Und da bist du mittendrin. Gott sei es gedankt. Und Gott segne dich in dieser Zeit. Amen.